ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Herzlich willkommen im Beichtstuhl. Heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich nicht nur eine Person hier, die wir heute interviewen, nicht drei Personen, die wir heute interviewen, sondern zwei Personen, die heute unsere Gäste, kann man Gäste gendern, Gästinnen sind. Hi Caro, hi Phil, schön, dass ihr heute dabei seid, dass ihr euch zu uns in den Beichtstuhl gesetzt habt.
Ja.
Und Uwe ist natürlich auch dabei.
Ich bin dabei, ich mache heute ein bisschen mehr Technik und grätsche manchmal rein.
So, ja bitte, unbedingt.
Ja.
Unbedingt. herzlich willkommen bei Hausverbot im Beichtstuhl. Dem Podcast, wo wir uns über Kirchenverletztheit auch auseinandersetzen und mal sagen, hey komm, hier ist eine Plattform, wo die Geschichten, die du sonst eher vielleicht unter den Teppich kehren würdest, vielleicht, ja, weil Leute verletzt wurden, geistlich, religiös, whatever, durch Fundamentalismus oder ähnlichem, so die Geschichten sind ganz unterschiedlich, hier einfach mal zu Wort kommen können und sich erzählen können. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt halt auch eure Geschichte aufschreiben. Und dann lesen wir sie hier vor. Aber ihr habt euch getraut, euch ein Mikrofon anstecken zu lassen und von euch zu erzählen. Hallo.
Hallo.
Hey. Ja.
Genau, vorab. Caro und Phil, wollt ihr, wir haben mit dem Uwe auch gehabt, der Uwe wollte auch Namen nennen von Leuten, die, sage ich mal, in seiner Geschichte mit drin waren. Was ist eure Haltung dazu? Wie wollt ihr es machen?
Also ich würde anonymisiert berichten, erzählen,
ja, und
Geschichte teilen.
Da schließe ich mich an. Ich glaube, ich will generell nicht so viel über Personen reden, sondern allgemein eher beobachtend erlebte Fakten darstellen und darüber sprechen, was daran eventuell problematisch ist.
Bisschen in Kontext bringen, bisschen schauen, okay, was für Strukturen. Bisschen strukturorientiert, super.
Ja. Ich liebe Struktur und Ordnung, das wissen wir.
Ja, starten wir mal direkt. Wir wollen euch ein bisschen kennenlernen. Eine Frage, die ich toll fand, die ich dem Uwe auch gestellt habe. Was ist was ist deine Lieblings-App auf deinem Smartphone?
Das wird jetzt richtig peinlich, aber ich glaube, so peinlich nicht. Nee, ich glaube, meine Lieblings-App ist meine Uhrzeiten-App, also da, wo man einfach...
Jetzt zum Morgen
ist eine gute App. Sie hat verschiedene Funktionen, mittlerweile sogar mehrere Timer im iPhone.
Genau, das ist mein Punkt. Ich kann mehrere Timer, Wecker gleichzeitig stellen. Ich plane meinen Tag zwischendurch darüber, gerade wenn ich Freizeit habe und mir Sachen so organisieren will, wie, ich habe gesagt, ich liebe organisieren und Struktur, wie lange ich was machen will, dann stelle ich mir verschiedene Timer, die kann ich benennen. Ich kann die mittlerweile sogar in verschiedene Farben einstellen.
Ja.
Ich merke, wie nerdig ich mich anhöre, aber... Yep.
Ja, Richtung, ja.
Ja. Super Sache.
Ja, ich glaube, bei mir würde ich sagen, tendenziell ist, glaube ich, eine Dating-App gerade. Also gerade Hinge finde ich ganz cool. Ist eine geile Dating-App. Und Trade Republic wahrscheinlich. Ich bin ja auch in so Aktiensachen, habe ich Bock drauf momentan. Das heißt, die zwei.
Mhm. Cool.
Der Mammon und die Frauen, Junge.
Der Mammon, die Frauen und Struktur.
Ey.
Gut, also ich weiß, Caro hat einen Job und eine Freund. Also ja. Vielleicht brauchst du die beiden Apps einfach nicht.
Ey, ich habe auch einen Job, to be fair.
Du hast auch also,
einen Job. Ja. Du hast probably auch einen Job, der mehr zahlt als meiner.
Okay. Ja. Wenn du irgendeinen Modetrend zurückbringen könntest, welcher wäre das? Phil.
Boah, ich meine, Fukuhida war schon in. Jetzt in letzter Zeit ja auch, ne? Aber ich finde, das sollte so die komplette Gesellschaft durchdringen. Und nicht nur so die.
Du willst den scheiß Fukuhida wiederbringen.
Ich will den Fukuhida.
Der ist
so wie Shiagu, ja, aber ich will, dass halt jeder wie Shiagu rumläuft. So.
So,
Auch mit Skibrille.
Ich petitioniere dafür, dass du dann anfängst. Das will ich gerne sehen, hey, mit deinen Haaren.
Safe, let's do it.
Oh Gott.
Okay. Mein Mitbewohner hat letztens
gemeint. Okay, Caro, bitte rette uns.
Ich weiß nicht, ob ich das rette. Also jetzt sind ja überall wieder weite Hosen innen und ich glaube, jeder findet es bequem und alle Frauen werden mich auch hassen. Aber ich,
Schlaghosen oder weite Hosen einfach?
So generell, oder? ja, das ist ja gerade innen, aber ich mag wirklich gerne Skinny Jeans.
Skinny Jeans?
Und so Röhrenjeans. Ich will, dass das wieder mehr in ist, weil das ich habe das Gefühl, das ist eher negativ.
Also das ist wieder Bock einfach.
Das ist ein anderer Punkt. Das ist ein anderer Punkt. Nee, oder aber man hat schon manchmal. Man hat schon manchmal eher das Gefühl, dass man komisch aussieht, wenn man nicht so Schlaghosen oder super weit geschnittene Hosen anhat. Also wenn ich auf der Arbeit und ich arbeite in einem Amt mit Skinny Jeans rumlaufe, ist es schon eher einzigartig oder außergewöhnlich. Und jetzt gar nicht mal von dem groben Kleidungsstil, der schon zumindest bei den jüngeren Angestellten auch entspannter ist, würde ich sagen. Und dann trotzdem ist so Skinny Jeans, hätte ich gern mehr.
Let's go.
Wenn du mal mit irgendeinem Cartoon-Charakter abhängen könntest, wer wäre das?
Oh, dann will ich erstmal Caro zuspielen, den Ball, da muss ich überlegen.
Oh, intuitiv würde ich echt sagen Donald Duck, weil ich habe die Serie geliebt und ich hätte einfach Lust, da mal einen Tag mitzuleben.
Der dann so Personal Assistant-mäßig deine Uhr einstellt. Oder willst du das auch selber bedienen? Also darf der den Wecker, darf der den Timer dann...
Ich weiß nicht, ob mein Handy danach noch funktioniert, aber... Doch, für den Tag dürfte er es machen.
Boah, ich glaube, mit Pluto und Goofy chillen wäre schon auch...
Fuck Goofy.
Wäre schon geil.
Es sind schon die Disney-Origins so, gell?
Ja, eigentlich bei mir ja nicht, aber... Ich dachte mir so, kann ich Anime-Charaktere nehmen? Und dann dachte ich mir, das kennt wahrscheinlich niemand, deswegen.
Ash von Pokémon.
Ich bin gar nicht so krass in Pokémon drin. Das ist eher unser anderer gemeinsamer Freund.
Ich hätte bei dir jetzt eher auch ein Anime-Girl oder so gedacht.
Boah!
Er überdenkt seine Zeit nochmal.
Also wenn wir Anime nehmen, dann hier von Frieren so Frieren wahrscheinlich. Ja. Gegenfrage, was wäre dein Lieblings-Cartoon-Charakter, mit dem du abhängen würdest?
Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, Fragen gestellt zu bekommen.
Okay, fair.
Lass das öfter machen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich will ja, dass euch, ihr sollt glänzen und wenn ihr schon zwei Leute die antworten, das reicht schon. Deswegen frage ich den Uwe auch gerade gar nicht. Das ist,
ja, okay.
Ist fein.
Aber ich hätte einen. Ja, bitte.
Marsupilami.
Marsupilami ist toll, ja.
Ja, das ist, ich finde die Viecher so genial.
Ja. Überlegt verzweifelt.
Jetzt ist er raus.
Baby und Tina.
Amadeus und Sabrina.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich da, vielleicht so Asterix.
Oh.
Mit Asterix mal abhängen.
Mhm. Ja.
Oder Tim und Struppi habe ich irgendwie gern gelesen.
Ah. Okay.
So mit Tim Fall lösen, das wäre schon cool.
Okay.
Da würde ich, ja, einen Tag mit Tim abhängen. Das wäre cool. Der ist smart und der ist mutig. So, das ist, ja, das wäre mein Guess, würde ich sagen. Genau, wir können unsere Antworten aber einfach rausschneiden.
Das bleibt drin.
Ja, schön. Wir haben und die HörerInnen haben voll Bock, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Jetzt ist meine nächste Frage ist, wie sieht denn so eine ganz alltägliche Woche bei dir im Leben aus? Was für drei Punkte sind da total wichtig? Drei Merkmale von deiner ganz alltäglichen Woche.
Ich komme hier nicht gut weg heute. Ich glaube, ich brauche, damit ich am Ende der Woche sage, es ist eine gute Woche. Ich glaube, ich brauche einen richtig durchstrukturierten Wocheneinkauf bei Rewe. Ich brauche, damit ich am Ende der Woche zufrieden bin, mindestens eine Date Night und ich würde jetzt noch putzen sagen, aber dann wird's hier mein, also ein
Scheiß auf Hausbus. Job, ich gehe putzen.
Nee, aber ich glaube einen Abend, wo ich so Wohnung einfach einmal aufräume. Und es gibt nichts Besseres, als wenn man Küche und Bad sauber gemacht hat für mich. Und dann.
Bist du gern zu Hause?
Ja.
Ja.
Schön. Phil, bei dir?
Ich bin grundsätzlich auch gern zu Hause. Ich schließe mich tatsächlich witzigerweise an, wenn ich mit Putzen, schätze ich mal, beziehungsweise das ist eine ordentliche Wohnung.
Yes.
Das ist mir echt extrem viel, muss ich sagen. Auch so für, wenn du irgendwie am Sonntag dann pennen gehst und eine neue Woche startest. Was gehört sonst dazu? Irgendwie, ich glaube, Arbeit gehört für mich schon auch dazu, für eine gute Woche. Also wenn ich jetzt eine Woche gar nicht arbeiten würde, ich glaube, da würde ich ein bisschen versinken. Ich würde tatsächlich noch zwei Sachen sagen. Also ich würde sagen, gerade aktuell mit meinen Mitbewohnern chillen, ein bisschen über das Leben quatschen und surfen. Das ist gerade, was ich mache. Momentan. Genau.
Leute, ich muss euch eine Sünde gestehen.
Oha, jetzt kommt's.
Ja, jetzt.
Ich habe etwas gekauft, was man nicht kaufen soll. Das geht gar nicht. Wir sind ja hier in einem Art Beichtstuhl. Ich muss euch gestehen, dass ich da was gekauft habe.
Ich möchte Beichtvaterin sein in dem Fall.
Warst du in einem anrüchigen Shop vielleicht?
Was hast du gekauft?
Ich war in einem Laden, wo man Dinge kaufen kann, die nicht so moralisch für einen guten Christen eigentlich sinnvoll sind.
Hey. Also da, wo ich deine Handschellen gekauft habe zum Jungsein.
Weiß ich nicht.
Seit wann kann man ins Internet gehen?
Hey, Mindestbestellorder war 40 und niemand brauchte Kondome. Also.
Ich muss dazu sagen, ich war dabei und ich war entsetzt. Ich war echt entsetzt und schockiert, ja.
Ja.
Klar sagen.
Also nicht bei den Handschellen kaufen.
Okay. Nein.
Klarifizieren.
Ich habe mir an einem Secondhand-Laden dieses Hemd gekauft und es besteht aus Mischgewebe.
Mm. Oh.
Boah. In 3. Mose steht, dass man keine Kleidung aus Mischgewebe tragen darf. Das ist zum Teil aus Polyester und zum Teil aus Baumwolle. Deswegen, das ist genauso schlimm wie schwul sein.
Ja.
Deswegen muss ich das.
Ich glaube, ich muss absolut sofort die Wohnung verlassen. Ich glaube, ich habe nichts an, was nicht Mischgewebe ist.
Spielt Spiritualität in deinem Leben gerade eine Rolle? Wenn ja, welche?
Echt gute Frage. Ich würde sagen, momentan nicht. Nee. Also. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich spirituell ein Erlebnis hatte, war in Japan in einem shintoistischen Schrein oder Tempel wahrscheinlich. Genau, aber da Shintoismus in Deutschland nur sehr beschränkt auslebbar ist, eher weniger.
Caro, bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Aber glaube ich, auf eine ganz andere Form, als ich es früher hat. Also ich glaube jetzt, ich gehe sonntags in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen in die katholische Messe gerade. Das mache ich mit meinem Freund zusammen. Und es ist auch einfach so unser bisschen Sonntagsritual. Das tatsächlich auch bewusst an einem Sonntagabend zu machen. Wir sind bei einer katholischen Gemeinde, die Sonntagabend Gottesdienste hat und so die Woche zu beenden. Und dann tatsächlich unter der Woche mehr in Reflexionsprozessen, wo ich das mit reinnehme. Und ich glaube, viel von meinem Wertesystem baut einfach darauf auf, aber jetzt nicht in alltäglichen Fragen und in so einem intensiven Beziehungsglauben, wie es, glaube ich, manchmal auch gibt.
War das mal anders bei euch?
Ja, doch. Also ich meine, definitiv. Also so Philemon vor 2-3 Jahren. Jetzt sehr spannend, die eigene Spiritualität zu beschreiben, ne, aus der Zeit. Aber ich würde sagen, in der Zeit habe ich schon immer versucht, mich in eine Art spirituelle Ekstase zu bringen oder zu fühlen. Und damals halt der kombiniert mit evangelikalem Glauben oder christlichem Glauben ausgelebt in der evangelikalen Freikirche. Und genau, das dann halt auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Also so, das sah dann manchmal einfach so aus, dass es ein Spaziergang war oder ein Gebetsspaziergang oder mal irgendwie im Gottesdienst, dass man sich da irgendwie berührt gefühlt hat oder sowas, würde ich sagen. Ja, genau. Also solche Geschichten.
Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Also wir kommen ja auch aus derselben evangelikalen Freikirche. Und ein Teil unserer Geschichte ist auch ineinander verwoben, deswegen sitzen wir auch zusammen hier. Genau.
Spoiler, ich war nicht zu
Ich glaube, bei mir ist auch ein großer Unterschied tatsächlich, dass das, was Philemon beschrieben hat, wie diese Jagd nach so spirituellen Hochmomenten bei mir, glaube ich, sehr, sehr intensiv war und ich sehr viel immer erleben wollte und spüren wollte und ich auch lange davon überzeugt war, dass richtiger, in Anführungszeichen, christlicher Glaube damit zu tun hat, viel solche Hochs und intensiven Phasen zu erleben und dass, wenn man das nicht hat, man irgendwelche Probleme in seinem Glauben hat oder irgendwas noch falsch macht nach außen hin. Und ich jetzt viel mehr erlebe, dass, wenn ich dann tatsächlich jetzt mal solche, ich will gar nicht mehr Hochmomente sagen, weil manchmal sind es auch einfach Kleinigkeiten in meinem Alltag oder in der katholischen Messe, habe, die jetzt tatsächlich dadurch viel bedeutender sind, weil ich nicht so krass auf einer Suche und so einer Hinterhersein danach bin, sondern weil ich die jetzt einfach ganz anders wahrnehmen kann und dann die tatsächlich viel mehr eine Art Segen sind, als so dieses, man muss es haben und auf dieses ständig auf der Suche sein danach und dem hinterher zu rennen. Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren war ja auch der Jahresvers Suche Frieden und jage ihm nach und dieses Nachjagen, gar nicht nach Frieden, aber nach so ja, wirklich solchen intensiven Glaubensmomenten, sei es im Gebet, sei es in gemeinsamen Gesang oder in Gottesdiensten, so, das hat für mich wirklich ganz, ganz viel bedeutet, das zu machen. Und ich habe mich tatsächlich oft schlecht gefühlt, wenn ich eine Woche lang oder so was nicht hatte. Und ich glaube, jetzt fühle ich mich viel freier, die vielleicht auch nur mal alle 2-3 Monate zu haben. Ja.
Caro, was würdest du sagen, war damals so ein richtig wichtiges Ritual in deiner Spiritualität?
Ich glaube tatsächlich regelmäßiges Bibellesen, also das wirklich täglich zu machen, da zu schauen, okay, was will Gott mir heute sagen oder was ist so die Botschaft für den Tag, war immer echt ein wie so ein Leitsatz in mir, zu sagen, ich brauche irgendwie eine Mission, einen Ansatzpunkt, wo mein Tag heute hingeht.
Gott muss und, zu mir heute sprechen.
Ja, genau.
Oder ich muss Gott heute hören.
Also ja, eher dieses Ich muss Gott heute hören, weil ich gar nicht mal sagen würde, dass Gott nicht trotzdem spricht, auch jeden Tag zu mir. Ich glaube, ich nehme es ganz oft ganz. Genau, ich muss die ganze Zeit hinhören und ich muss, genau. Und dann tatsächlich auch viel Lobpreis, also exzessives Lobpreislieder hören, um da auch einen Moment zu haben oder Gott wahrzunehmen, irgendwelche Impulse zu bekommen.
Lobpreis ist primär in Gemeinschaft, also Lobpreis, Worship, Anbetung, wie auch immer man es nennen mag, oder war das für dich auch recht viel, sage ich mal, in deiner Freizeit, wenn du irgendwie Musik gehört hast? Hast du dann primär Lobpreismusik gehört?
Viel in meiner Freizeit auch und ich glaube, es ist so eine Mischung daraus. Ich habe tatsächlich viel, mein normales Musikhören hat daraus bestanden, aber auch so, okay, wo gibt's den nächsten Lobpreisabend oder einmal die Woche irgendwo in Jugendgruppen oder so, war das
die dann
wieder
zu suchen.
Genau, so, da, ja wirklich danach zu suchen und da intensiv sich irgendwie reinzubegeben.
Gab es bei dir ein Ritual oder irgendeinen Brauch oder irgendeine Gewohnheit, die für dich sehr wichtig war? Du hast vorhin gesagt, Gebetsspaziergänge mal erwähnt.
Ja, also ich glaube, für mich war das wirklich hauptsächlich irgendwelche Gebetsgeschichten. Also klar habe ich wie jeder gute Christ auch versucht täglich meine Bibel zu lesen. Und da gab es schon auch Inspirationen, würde ich sagen, draus. Ich würde sagen, auch heute noch ist die Bibel schon ein sehr interessantes Buch. Aber ich glaube, für mich hat meine spirituelle Beziehung zu Jesus damals hauptsächlich im Gebet viel stattgefunden. Was mir, glaube ich, damals so wichtig war, auf so einer Metaebene, war so, dass mein Herz und wer ich bin vor Gott nicht verborgen ist. Also, dass Gott wirklich mitbekommt, wer ich bin und dass ich das auch ausdrücke ihm gegenüber und dass von ihm aus da quasi eine Response drauf kommt. Also, das war so ein bisschen, glaube ich, wie ich so meine Spiritualität aus dem Zeitraum beschrieben hätte. Ja, genau. Und natürlich, wenn man dann irgendwie, also gemeinschaftstechnisch auf irgendwelchen Worship-Abenden und sowas, aber ich glaube, ich war jetzt nicht so der nach Davids, der wie David um die Bundeslade tanzt oder sowas. Das waren dann eher andere Freunde.
Das sind die Nudes in der Bibel.
Ja, aber das war ja schon irgendwie, also zumindest aus meiner...
eine skandalöse Geschichte eigentlich. So ein König, der sich dann halt so nackt auszieht und halt um die Bundeslade tanzt.
Das auf jeden Fall. Aber ich habe so das Gefühl, dass so dieses Bild, zumindest in der Freikirche, in der wir waren, dass das schon sehr, sehr hochgehalten wurde, diese Art von Lobpreis. Und das war schon so eine Art Ziel. Oder es war schon formuliert, dass es nicht der Zugang von jedem ist und dass es nicht eine... Also, dass nicht jeder das so machen muss, aber wenn du das hattest, hattest du schon einen anderen Status.
In der Hierarchie auch ein bisschen, ne?
Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass das eigentlich benutzt wurde, um halt auch zu sagen, ja, mach Lobpreis so, wie du es möchtest, bring es zum Ausdruck, als eigentlich ein Versuch, den Leuten eine Freiheit zu geben, sich so auszudrücken, wie sie es gerade, sage ich mal, fühlen und wollen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt auch ein ganz großer performativer Anspruch, der dann eigentlich dadurch draufgesetzt wurde. So dieses, ja, du musst es aber dann vielleicht sogar machen. Also ohne, dass man es ausspricht. Das ist so meine Vermutung.
Also ich kenne die Geschichte ja noch nicht so gut wie du, Micha, und höre total gespannt zu. Du hast ja erzählt, du hast sehr viel Lobpreis gemacht. War das ein Bedürfnis oder war das auch ein bisschen Realitätsflucht? War eine Pflicht?
Also ich glaube, damals wäre ich... Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, damals wäre ich sehr, sehr angegriffen gewesen von der Frage. Also dem Thema Realitätsflucht. Ich glaube, das wäre ein Begriff, den ich damals sehr negativ aufgefasst hätte. Damals es eher so beschrieben hätte, dass das ja dann die eigentliche Realität ist, dieses Zusammenspiel mit Gott und dass man da ja nach mehr streben sollte und mein Leben, mein normaler Schulstudentenalltag ja nicht so viel Bedeutung hat wie das andere. Realistisch, genau. Rückwirkend würde ich es nicht komplett verneinen, ich würde es aber auch nicht komplett bejahen. Genau, also ich glaube, es gab bestimmt Momente, wo einfacher war, sich irgendwie da reinzugeben, als mit anderen Problemen im Leben umzugehen. Genau. Es gab aber auch einfach Momente, wo ich das schon auch aus einem Stück weit Eigenmotivation gemacht habe und nicht aus einer Fremdmotivation. Aber ich glaube, wie Micha gesagt hat, manchmal gab es auch einfach einen Performance-Druck. Deswegen war Freikirche für mich lange auch so wichtig und so ein Lebensmittelpunkt, weil ich in meiner normalen Schulzeit und so Familienaufwachsen oft einfach einen Ort gesucht habe, wo ich so dazu passe und wo ich sein kann. Und ich will jetzt nicht irgendwie darstellen, ich war immer alleine und ich war so voll das Mobbing-Opfer. Das ist nicht meine Realität. Ich hatte Freunde in der Schule, mir ging es da auch gut, aber ich habe nicht 100% irgendwie das Gefühl gehabt, ich passe dazu. Und ich habe immer eher das Gefühl gehabt, ich muss mich wo anpassen und war sehr, sehr auch immer, je nachdem, in welchem Freundeskreis ich war, so war ich halt. Das heißt, diesen Ort zu haben, wo man einfach so sein kann. Und das war eben schon viel dieses Bild, was Micha hat es vorhin ganz gut beschrieben, was ein Lobpreis erstmal, also lob Gott so, wie du bist, was das, glaube ich, für mich so attraktiv gemacht hat. Man muss auch sagen, ich hatte tatsächlich in meiner Jugend einen sehr, sehr prägenden Moment im Lobpreisgebetsabend bei einer Jugendfreizeit, der auch jetzt noch, wo ich eine ganz andere Form von Spiritualität habe, sehr bedeutend für mich ist und der, den ich nicht negieren will, so mit dem, wie ich jetzt Glauben lebe. Ich würde es, glaube ich, mich jetzt nicht mehr nach solchen Momenten ausstrecken, so intensiv. Und ich glaube trotzdem, dass ich dann irgendeine Form von spirituellen Moment mit Gott hatte, der sehr, sehr prägend für mein Leben war. Und ich glaube, diese Kombination, dieses Dazugehören und diese Möglichkeit da so Platz zu haben und aber die Vorerfahrung von diesem Moment hat das, glaube ich, bei mir zu so einem relativ hohen Stellenwert gemacht.
Ich finde es total ermutigend, dass du Gott erlebst in der ganz realen Form, obwohl sich deine Spiritualität von Freikirche zur katholischer Kirche doch deutlich verändert hat. Was für mich auch ganz spannend ist, so ganz bewusst mitzukriegen, dieses Angenommensein, diese Sicherheit in einer Freikirche, kann auch trügerisch sein und sehr schnell und ohne Vorwarnung umschlagen, wie wir es ja teilweise deutlich erlebt haben. Was hat denn nun konkret dazu geführt, dass sich euer Glaube oder eure Spiritualität verändert hat?
Soll ich anfangen?
Lass gerne anfangen.
Ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen, ich glaube, ich beschreibe das immer ganz gerne so, mein Glauben oder mein, also für mich Glaube und Freikirche ja so ein bisschen gleichzeitig bei mir gecrumbled ist oder halt kaputt gegangen ist. Deswegen fällt es mir das manchmal ein bisschen schwer zu teilen, aber ich würde es, oder zu separieren. Aber ich würde sagen, was bei mir auf jeden Fall ein großer, großer Punkt ist, ist, dass ich ja aufgewachsen bin mit einem Papa, der eine Zeit lang auch Pastor war in der Freikirche und da extrem nicht so schöne Dynamiken ich halt immer wieder mitbekommen habe. Ne? Also der Vater, der dann Pastor ist vorne und perfekt ist, bis man dann halt ins Auto steigt und die Welt dann auf einmal ganz, ganz schnell gar nicht mehr perfekt ist. Den Druck, den man als Kind da verspürt, selbst perfekt zu sein, vor allen Dingen in Teenagerjahren, wo du ja absolut nicht perfekt bist und wo du eigentlich ja auch Freiheit brauchst, deine eigenen Ideen zu finden, wo dann eigentlich sehr viel Repression ist, dass du halt eben nicht deine eigenen Ideen findest und dass du dann halt nicht, weiß ich nicht, auf die Party gehst und dann mal einen über den Durst trinkst oder sowas, wo das wäre ja das Schlimmste, wenn sowas rausgekommen wäre. Ist tatsächlich nochmal passiert. Ich weiß noch, da habe ich damals in der Kirche, wo mein Papa da Pastor war, habe ich damals Beamer gemacht und dann habe ich waren wir bei einem Kumpel auf dem 18. Geburtstag, der mittlerweile in der christlichen Szene auch höchst berühmt ist und da ging es dann sowas von zur Sache und wir waren alle komplett rotzevoll und ich bin dann von da, habe ich natürlich meinen Eltern gesagt, so dass ich da jetzt schlafe und dann zum Gottesdienst komme, weil das war im gleichen Stadtbezirk, bin ich dann in den Gottesdienst gegangen, habe dann noch rotzevoll gut Beamerdienst gemacht und auf die Nachfrage dann, ob ich nach Hause fahren wollen würde, weil ich gerade den Führerschein dann frisch hatte, habe ich dann höflich gesagt, bitte nicht. Und habe mich dann schön auf die Rückbank verkrochen.
Das ist ja jetzt erstmal einfach eine Teenager-Story, so die an sich ja irgendwo ganz normal ist, weil es ist ein guter und gesunder Prozess, sich einfach auch von dem so ein bisschen abzulösen, was die Eltern einem immer vorgeschrieben haben, um das eigene zu finden. Würdest du sagen, dass du da, dass das ein Prozess war, der auch in deinem Glauben was bewegt hat oder der, wo du dich irgendwie von etwas auch abgegrenzt hast, was deine Eltern glauben und wie sie glauben?
Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass ich halt damals halt schon gesehen habe, so Punkt eins, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann hier nicht frei sein in der Kirche. Ich habe das Gefühl auch, dass meine Eltern eigentlich nicht frei sein können und eigentlich sein können, wer sie sind, sondern irgendwie halt, halt Schauspielern. Und das ist schon für mich auf jeden Fall ein riesig, riesig großer Wert, dass ich authentisch bin. So egal, wo ich bin. Und das ist auch was ich auch heutzutage dann, also was ich dann durchgezogen habe, bis dann zu der Freikirche, wo es für mich dann mein Freikirchenleben erstmal aufgehört hat, dass ich schon immer das Gefühl habe, dass viele Leute da nur teilweise authentisch sind oder, also was heißt teilweise authentisch? Ich glaube, das gibt's nicht. Also auf jeden Fall nicht authentisch sind und nicht da krass irgendwie in Freiheit unterwegs sind, sondern dass da Meinungen halt abgeschnitten werden, dass Leute da sanktioniert werden, wenn sie dann auch mal komplett frei irgendwie sprechen, egal ob das jemand ist, der dann irgendwie seine Geistesgaben prophetisch stark ausleben möchte oder jemand, der dann sagt, ja, ich war mit meinem gleichgeschlechtlichen Partner auf dem Hüttenwochenende und es war großartig, da kommen dann ja schon schnell zumindest sozial Sanktionen auf einen zu, recht schnell.
Was heißt das?
Ich würde sagen, Ausschluss in einer gewissen Art und Weise. Ausschluss vielleicht aus dann den...
Kriegen die Leute Hausverbot?
Nein, Hausverbot nicht. Ich würde schon sagen, es ist sehr viel subtiler, aber ich würde 100% unterschreiben, dass jede Person, die sich in dieser Situation mal befunden hat, sich auf jeden Fall auf einmal gar nicht mehr so wohl gefühlt hat.
Ich würde da gerne einhaken, weil ich glaube, was passiert ist ganz oft eigentlich viel subtiler als so einen Ausschluss oder wirklich einen, man kriegt Hausverbot, wie du gesagt hast.
Exkommunikation.
Ja, sondern es ist eher ein schon auf die Person zugehen in einem ja, wie können wir dich dabei unterstützen und dabei schon formulieren, dass das ein Problem ist. Und dadurch entsteht so eine soziale Distanz, weil dem Mensch wird vermittelt, du hast ein Problem. Und der Mensch hat vielleicht gar kein, zu 90%, 100%, kein Problem und kriegt aber vermittelt, er hat ein Problem. Und dadurch passiert schon die erste Trennung und die erste soziale Abspaltung, weil eine Problemlage geschaffen wird, die gar nicht da ist. Und von dort ausgehend wird ja der Person und aber auch dem Umfeld die ganze Zeit signalisiert, es gibt ein Problem und eine Distanz und die wird dann zwangsläufig einfach immer mehr Distanz schaffen.
Ja, und das Problem, was aber wirklich da ist, ist eigentlich die Bevormundung.
Ja.
Da beginnt's.
Darf ich in den Haken einhaken?
Yes!
Ich habe das Gefühl, jetzt in den zwei Beispielen, die ich gebracht habe, aber eigentlich in allen Themen, die dann so ein Problem hervorrufen, das System in der Freikirche, was einem ja auf der einen Seite extrem viel Sicherheit geben kann, da für dich ja ganz viel vorgedacht wird, man hat ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Gebiet, das ist richtig, das ist falsch. Du in den zwei Themen, die ich gerade eben angesprochen hatte, auf der einen Seite jemand, der quasi Prophetie reinbringt und auf der anderen Seite jemand, der irgendeinen gleichgeschlechtlichen Liebeshintergrund hat, dass das ja dann zwei Themen, die in diesem System ja Sicherheit geben, extrem angreifen. Auf der einen Seite durch Prophetie, das ist ja eh immer eine komplette Blackbox, da kann ja alles dann kommen und ja die Ordnung quasi so komplett über den Haufen werfen und auch Machtstrukturen über den Haufen werfen. Weil wenn jetzt jemand sagt so, hey, ich höre Gott, du sagst was und das, dann bist du ja auf einmal der neue Leiter, der neue, der irgendwie die Richtung vorgibt und die Person, die da vielleicht da vorher gepredigt hat, wird das vielleicht gar nicht so cool finden, weil dann wird er redundant. Und auf der anderen Seite...
Ja, weil es hat ja Gott gerade gesprochen, nicht die Person gesprochen, sondern Gott hat
gesprochen. War der Gott gesprochen.
Ja.
Und das quasi...
Beziehungsweise man messt dann dem, das, was Menschen gesagt haben, dem wird halt was sehr Hohes angerechnet. So, beziehungsweise wird vielleicht auch nicht getraut, das zu hinterfragen oder nochmal zu prüfen, nochmal. Weil man soll ja den Gesalbten des Herrn nichts anfassen. Und wenn das, oder so ähnlich, aber wenn das im Ende noch von einem Leiter kommt, das ist natürlich krass, aber auch schon im 1:1, wenn jemand, sage ich mal, ganz normaler, ehrenamtliches Gemeindemitglied, sage ich mal, ist von der Freikirche, kann das selbst auch schon Unsicherheiten dann in jemandem auslösen, der dann einen ermutigenden Eindruck weitergegeben bekommt. So.
Genau.
Ich finde das Wording mittlerweile maximal schwierig und ich habe mich sehr viel mit dem Thema Prophetie auseinandergesetzt. Die Caro kann es bezeugen.
Aber es ist ja nicht meine Geschichte heute.
Nein, ja, genau. Und ich denke, man greift dann halt indirekt oder direkt halt ein bisschen das System an sich an, wenn man da halt, je nachdem, was man da halt für Sachen vertritt. Und genau, dann kommt es halt dann zu sozialer Sanktionierung.
Es ist halt Kritik, die schwer hinterfragbar ist.
Ja.
Prophetische Eindrücke, so in der Praxis.
Ja, auf jeden Fall.
Ich will gar nicht zu viel fachlich irgendwie da einsteigen, aber ich glaube, für mich, was es ganz interessant macht, weil du das Wort System gerade verwendet hast, Micha wird jetzt verstehen, ich gehe vom Sozialtheoretischen her, von der Systemtheorie. Ein System funktioniert ja immer nur mit dem Umfeld und was das System Freikirche für mich oft sehr problematisch macht, ist, dass das Umfeld sehr, sehr stark beeinflusst wird und in der Systemtheorie das quasi oft eigentlich der andere Ansatzpunkt ist, dass das Umfeld das System beeinflussen soll und quasi, wenn es Clashes gibt mit zwischen System und Umfeld, wird an dem System gearbeitet und nicht an dem Umfeld, weil man das Umfeld oft nicht verändern kann. Also es gibt Momente, da arbeitet man auch an Umfeldsachen. So ist es jetzt nicht, Micha, du darfst gerne gleich einhaken.
Ich komme nicht mehr mit, ehrlich gesagt.
Also, aber es ist, man geht oft davon aus in der Sozialtheorie, dass quasi das Umfeld eher beständig ist und dann, wenn quasi ein System nicht mehr funktioniert oder quasi Probleme im System quasi laut werden, dass dann am System angepasst wird, weil man am Umfeld oft weniger verändern kann. Und ich finde, in Freikirche ist das ganz, ganz andersrum.
Ja, krass, ja.
Ah, okay. Das heißt, in der Freikirche versuchen, das System versucht, die Leute zu verändern.
Ja.
In Klammern das Umfeld.
Ja.
Obwohl eigentlich die Leute sich sagen müssten, hey, so funktioniert's eigentlich nicht, wir müssten die Regeln anpassen.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja. Also wenn man das quasi auf ein anderes Fallbeispiel nehmen würde, man hat quasi ein Kind im Unterricht, was da immer schläft. So, und dann schaut man an, dann ist das für das Umfeld quasi gerade ein Problem, dass das Kind da immer schläft. Aber das System, aus dem das Kind kommt, ist, dass die Eltern quasi nachts zu Hause immer streiten zum Beispiel und das Kind einfach nachts nicht schlafen kann, weil es so unsicher ist. Also schläfst du in der Schule. Und dann wäre der Ansatz aus der Sozialtheorie, wie kann man das zu Hause wieder sicher machen, dass das Kind im Umfeld der Schule funktionieren kann. Und was in Freikirche passieren würde, wäre, okay, wie kann ich die Schule drumherum so machen, dass das Kind trotzdem
schlafen kann.
Also übertrieben gesagt.
Wie kann die Lehrerin so ihren Unterricht gestalten, dass er nicht aufwacht?
Mir ist wichtig, dass ich das jetzt gerade sehr, sehr überspitze und flagrantisiere, ich finde, diese Verdrehung passiert da manchmal und ich glaube, für mich war das ein sehr entscheidender Punkt, auch in meiner Freikirchengeschichte, quasi immer mehr mich zu bilden und was für Studiumsinhalte ich quasi mitbekomme. Also ich habe auch im sozialwissenschaftlichen Bereich studiert und zu sehen, okay, das, was ich hier lerne und was ich auch quasi erlebe, dass es sich für mich empirisch beweist, sehe ich ganz, ganz anders in der Freikirche und sehe ich einfach auch ganz viele Problemlagen. Also Themeninhalte, die ich sozialwissenschaftlich untersuche und behandle und darüber lerne und mich fachlich darin ausbilde, um Menschen zu helfen, was der Sinn des Studiums der sozialen Arbeit ist, quasi Menschen in ihren Problemlagen zu begleiten, zu unterstützen und lebensfähig zu machen. Ich sehe, dass in der Freikirche eher das oftmals das Gegenteil passieren kann, dass Menschen nicht mehr lebensfähig sind. Und das hat für mich auf der einen Seite eine sehr große Diskrepanz aufgemacht. Und was dann passiert ist bei mir, ist, dass ich gemerkt habe, auch das ist in mir ein Stück weit auch passiert. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass für mich oft ein Wunsch war, irgendwo ich zu sein. Und Philemon hat auch von Authentizität geredet und authentisch sein. Und dass ich gemerkt habe, okay, ich nehme wieder ganz, ganz stark eine Rolle ein in der Freikirche, um in diesem System zu bleiben und zu funktionieren. Und ich will diese Rolle manchmal aber gar nicht haben, weil ich in anderen Kontexten von meinem Leben eine ganz andere Rolle habe und ich mit der viel zufriedener bin oder in der viel mehr ich bin.
Also ist es für dich dann zu weit auseinandergedriftet, diese verschiedenen Rollen, die du in deinem Leben hattest, in den verschiedenen Umfeldern?
Ich weiß gar nicht, ob es zu viel auseinandergedriftet oder vielmehr ich mir überlegt habe, wo bin ich mehr ich und wo bin ich zufriedener? Also ich habe einfach gemerkt, in der Rolle, die ich in Freikirche oft eingenommen habe, ich habe mich nicht frei gefühlt und deswegen auch oftmals bedrückt und nicht gut. Und in anderen Kontexten in meinem Leben war das nicht so. Und natürlich auch bei Freunden und Bekannten, die nicht in so einem Kontext drin waren oder sind oder auch diesen Kontext bewusst verlassen haben, habe ich das ganz anders wahrgenommen und mich dann ein Stück weit nach dieser Freiheit gesehnt, die mir eigentlich im Freikirchenkontext sehr versprochen wurde und ich da aber nicht erlebt habe.
Das ist voll interessant. Ich glaube, ich habe immer die Leute außerhalb von der Freikirche oder die ausgetreten sind, ich glaube, ich habe die schon eher wie so die Verschmähten wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe das Narrativ da quasi schon auch so gefühlt. Und ich glaube, davor hatte ich auch ein bisschen Schiss im ersten Moment, dann wo es bei mir dann halt dahin ging, dass ich dann raus bin. Ich dachte so, fuck, Alter, ich werd das schwarze Schaf, ich werde der Verschmähte, ich werde der Kirchenverletzte. Boah.
Da kann ich mitgehen. Also ich glaube, ich habe das schon auch gehabt, diese Angst. Aber ich habe ja dann auch gleichzeitig gesehen, dass die Leute, obwohl sie diese Rolle eingenommen haben, innerhalb von dem System wurde das ja auch oft so porträtiert, dass die Leute eher so ein schwarzes Schaf sind oder...
Das ist ein Feindbild. Es werden ja Feindbilder geführt.
Ja. Und dann habe ich aber auch ja nicht zuletzt zu der Freundschaft zu dir gesehen, dass obwohl das ein Thema ist, diese Angst und damit umzugehen, du trotzdem freier und zufriedener warst. Und das war für mich dann ein Kernpunkt zu sagen, okay, ich bin in einem System, wo viele von meinen Freunden, inklusive dir, nicht mehr drin sind und jetzt woanders, egal ob in anderen Kirchenformen oder komplett vom Glauben weg, freier und zufriedener und mehr sie selbst sind, was hält mich gerade noch hier? Und bin zu dem Schluss gekommen, eigentlich hält mich nichts.
Du hast sie angesteckt. Du hast sie mit rausgezogen. Das ist ganz, ganz böse. Klar. Also natürlich,
Caro hat auch gar keinen eigenen Willen. ich habe Karo komplett rausgezogen.
Erzogen worden. Nein, ja. Nein. Also,
beziehungsweise ich bin ein Werkzeug des Teufels geboren eigentlich.
Ja, aber das ist ja das Feindbild, was hier aufgebaut wird. Ich will noch mal kurz auf das Feindbild dazu zurückkommen. Da habe ich zwei Gedanken. Einerseits wird dieses Feindbild von der Welt ja ganz viel geschürt. So die da außen, die da draußen, die kennen ja Jesus nicht und was weiß ich. Und die, die von uns dorthin gehen, ja, die haben dann halt nie zu uns gehört. Die haben ja nie wirklich geglaubt, ja. Es ignoriert komplett, dass die Leute vielleicht sogar versucht haben, wirklich zu glauben. Und der zweite Punkt, der mir in dem Punkt sehr wichtig ist, habe ich vergessen.
Okay, dann habe ich ganz kurz eine Sache zum ersten Punkt noch. Denn du hast gesagt, die haben ja im ersten Moment gar nicht richtig geglaubt. Und also bei den Leuten,
nach die deren Wahrnehmung, Empfinden. So wie sie es für richtig empfinden.
Und ich habe das Gefühl, bei mir ist das ein sehr schwierigen, genau, und bei mir ist das ein sehr, sehr schwierigen Punkt zu machen, weil ich war literally im scheiß Irak im Bürgerkrieg und habe Leuten das Evangelium gebracht, so, ne? Also so, who of all the people there haben Glauben so auf der, weiß ich nicht, also mit dem eigenen Lebenseinsatz gelebt, so, ne? Und ich glaube, das ist bei mir dann halt echt, also das ist bei jedem, finde ich, sowieso übel scheiße, wenn man jemandem Glauben abspricht. Aber ich glaube, bei mir ist das in der Praxis, da muss man schon sehr, sehr, sehr krass die Augen verschließen, zu sagen, Philemon hat nie richtig geglaubt. Also so, das wäre schon ein spannendes Statement.
Jetzt ist es ja noch einen drauf. Ich habe mitbekommen so im Vorgespräch, du warst ja auch mal Leiter so richtig.
So zum Draufklettern, oder?
Das hast du sehr gut verstanden.
Und Caro war Trittbrettfahrer. So, ja, absolut. So ein bisschen im Ausstieg zumindest.
Im Ausstieg. Auch das würde
auch
ich sagen.
Auch hat irgendwas mit Steigen, ach egal.
Du hast doch als Leiter eigentlich eine exklusive Position. Das heißt, du leitest ja andere Menschen an. Und damit müsstest du doch eigentlich, ich sag mal, glaubensmäßig weniger angreifbar sein? Oder wie sehe ich das? Oder sich entspannter fühlen, weil du stehst ja über Menschen.
Na, der war Teufel greift ja die Leiter noch mal mehr an. Die Leiter stehen ja vom Teufel noch mal mehr unter Beschuss. Das ist ja die Theologie von Inside. So, weil der Teufel will natürlich die strategisch wertvollen Ziele ausschalten. Deswegen ist Philemon da natürlich ein attraktives Ziel für so einen Dämon.
Aber das dient ja auch nur, okay, ich will nicht sagen nur, das ist sehr persönliche Meinung, aber ich finde, das dient natürlich auch diesem ganzen Feindbild konstruieren,
ja, weil
dem Aussteigen, weil wenn dann jemand tatsächlich aussteigt aus einer höheren Position, also generell, aber auch erst recht aus einer höheren Position, dann hat das ja irgendjemand anders, der Teufel, verursacht. Die Person, die ausgestiegen ist, war nicht stark genug, dem zu widerstehen und bestärkt ja eigentlich es bestärkt dieses Feindbild und es bestärkt auch diese, wir kämpfen für ein gemeinsames Ziel, was nicht per se falsch ist. Da will ich gar nicht drauf einsteigen, weil ich glaube, es würde ein viel zu großes Thema aufmachen, aber es bestärkt, wir gehen alle in die Richtung, wenn jemand entscheidet, ich gehe in eine andere Richtung, dann ist es offensichtlich falsch und nicht der richtige Weg. Also dieses, es gibt nur einen Weg.
Es bestätigt dann halt auch die Leute in, da hat der Feind mal wieder eine Schlacht gewonnen, keine Ahnung. Mhm. Mir war gerade der zweite Punkt wieder eingefallen. Wenn Menschen irgendwo in Position mit irgendeiner gewissen Macht sind, dann ist es ja auch nur ganz normal, dass da auch Skandale passieren. Das ist halt die Realität. Und in dem Moment wird dann halt in dem fundamentalistisch evangelikalen, wie auch immer, Setting, wird dieses Problem dann vergeistlicht. Und das sehe ich problematisch, weil dann die Verantwortung nicht mehr bei den Leuten liegt, die halt Scheiße gebaut haben, sondern halt der Teufel. So. Gleichzeitig, wenn Leute dann von sich selber aus entscheiden, also ohne Skandal, die vielleicht selber Opfer gewesen sind und die dann sagen, sie gehen da raus, werden die ja auch wieder geschmäht und das sind ja auch wieder, die sind ja auch Opfer vom Teufel und sind ja dann, irgendjemand von euch hat es gesagt, sind ja dann die Verletzten. So, ja, gut, dass du es erkennst. Tu doch was dagegen.
Ja.
Warum tust du nichts? So, also wenn Leute dann sagen, ja, die sind ja alle, diese Aussteiger sind ja alle so verletzt von Freikirche, so, ja, wenn du nichts dagegen machst, wird es weiter passieren.
Ja.
Wie kannst du dann dieses System weiter unterstützen, wenn du doch einsiehst, dass es Menschen verletzt. So, und ja, es wäre jetzt naiv zu glauben, dass es irgendwo nicht passiert, so, weil da, wo Menschen sind, da verletzen Menschen. Und verletzte Menschen, und wie oft habe ich das in irgendwelchen Predigten gehört, keine Ahnung. Ein Punkt ist, wir müssen doch dann hingucken.
Ich finde das ganz krass, dass diese Verletzung dann alles relativiert. Weil ich denke,
alles
so,
cancelt, ja, was derjenige gemacht hat, was er geleitet hat, was er gepredigt hat, vielleicht sogar. Also
ja, aber auch welche Bedenken er einbringt. Also weil es gibt keine Feedback ab dem Punkt mehr. Also ich weiß nicht, wir schließen mal aus, ob es davor Feedback-Kultur gibt oder nicht. Aber ab dem Zeitpunkt gibt es einfach gar keine Chance mehr für Feedback, weil wenn du einen Punkt anbringst, dann wird der nur noch auf deine Verletzung. Das sagst du, weil du verletzt bist, das nimmst du so wahr, weil du verletzt bist. Wenn du nicht so verletzt wirst, würdest du es anders sehen. Etc. Aber.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass diese Verletzung, das hört sich dann immer so an, wenn dann so relativiert wird, als ob das so ein kleiner, weiß ich nicht, Kratzer wäre auf der Haut oder sowas. Weshalb man so, ja, das ist ja nur eine Verletzung. Oder das relativiert alles. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, wie viele Verletzungen in meinem Leben haben mich aus dem System aktiv rausgedrängt? So, das müssen ja enorme Verletzungen sein. Wenn ich auf der Arbeit von einer Kollegin extrem angegangen werde, weil ich einen Fehler gemacht habe, suche ich das Gespräch und es geht weiter. So, dann ist meine erste Reaktion nicht, oh fuck, ich kündige, ich bin raus hier. So,
ich kann mich hier nicht mehr blicken lassen.
Ich kann mich hier nicht mehr blicken lassen. Verletzungen dann im Kirchenumfeld von den Leuten, die dann, oder was ihnen dann ja nachgesagt wird, wenn man dann die Freikirche verletzt, ah ja, der war halt verletzt. Ja, was ist denn das für eine Verletzung? Der hat ja eine Bazooka abbekommen. Wo haben wir hier eine Bazooka in unseren Reihen? Wie kann es sein, dass jemand so dermaßen verletzt wurde, dass er aus der Freikirche ausstieg? Und das ist, finde ich, ein ganz guter Punkt. So, weißt du, warum wird dann nicht gesucht, wo ist die Bazooka? Wie können wir die Bazooka loswerden?
Weil immer in Passiv gesprochen wird. Das muss ich ganz kurz. Es geht immer, er wurde verletzt, er ist, also entweder es ist er ist oder er oder sie ist verletzt, dann geht es von der Person aus. Das ist ihre Verletzung, da hat sie Verantwortung drüber.
Und der klammert sich auch daran fest.
Genau, also es gehört ihm.
Genau,
es ist, also es hat mit der Person zu tun oder es ist passiv, er wurde verletzt von Kirche. Aber es sind Menschen dahinter und es ist ein System, was diese Menschen zu diesen Handlungen bringt.
Was dann nicht bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Jetzt möchte ich zu euren Geschichten nochmal zurückkommen. Wir haben jetzt viel über diese Folgen, sage ich mal, und wie es euch dabei ging, gesprochen. Ich habe jetzt die Frage, an welchem Punkt, und das ist vielleicht jetzt die persönlichste, an welchem Punkt hast du gemerkt, hier geht's nicht mehr weiter, ich muss gehen und warum?
Ich hatte ja schon angeschnitten, dass quasi bei mir ganz viel eine Diskrepanz entstanden ist und dass viele Menschen aus meinem Umfeld auch Kirche verlassen haben und ich da dann lange tatsächlich auch noch drin geblieben bin. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass einzelne Leute oder der Phil hier was damit zu tun gehabt hat, sondern oder mich rausgezogen hat. Ich glaube, es ist ein Vorurteil, was dann auch oft entsteht. Das ist der eine Punkt, dass ich gemerkt habe, so es gibt einfach so ein Auseinanderscheiden von dem, wer ich hier bin und wer ich eigentlich gerne sein möchte. Und auf der anderen Seite war ich, glaube ich, an einem Punkt in meinem Leben, wo es mir generell nicht gut ging. Ich hatte einfach sehr viele Belastungen, auch mit meinem Studium, und habe einfach gemerkt, okay, es sind hier Erwartungen an mich in dieser Freikirche, die ich gerade nicht erfüllen kann. Und ich kann zwar mit Leuten darüber reden und es wird auch versucht, in ihrer Art zu helfen. Ich habe mich aber tatsächlich nicht entlastet gefühlt, sondern ich habe mich tatsächlich
mehr
belastet gefühlt.
Durch die Hilfe.
Genau, durch die Form von Hilfe, also weil dieses, okay, ich äußere, es ist mir gerade zu viel und ich kann Sachen gerade nicht so leisten, ist, ich werde komplett von meinen Ämtern entbunden, was auch gut war, das habe ich mir auch gewünscht, ich will das gar nicht sagen, es gibt Menschen, die hätten sich das nicht gewünscht bestimmt, ich habe das ein Stück weit gewollt auch, aber damit war auch jede Form von persönlicher Ansprache, also in dem System ist es so, wenn du ein Amt in hast oder quasi irgendwo mitarbeitest, dann hast du einen Leiter, eine Ansprechperson, der quasi regelmäßig an dir dran ist. Und wenn du das aber nicht hast, dann gehst du einfach...
Ja, du hast eigentlich Beziehungen, solange du mitarbeitest.
Genau, und dann, wenn du das nicht hast, bist du einfach erstmal lost und niemand.
Da bist du einfach
gehst unter.
Kunde vom Gottesdienst.
Genau, und ich werfe das auch gar nicht einzelnen Leitungspersonen vor, dass sie mehr hätten da schauen müssen. Die sind auch einfach alle oftmals, wie ich das mitbekommen habe, sehr überfordert und es gibt einfach viel zu schnelllebig, viel zu viele Menschen, für die sie auch sorgen müssen, also sollten sie nicht, aber faktisch müssen, dass ich gemerkt habe, so, okay, ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi entlastet wurde, hat auch niemand mehr nach mir gefragt, so viel. Und ich war einfach manchmal da. Ich war aber auch, wenn ich nicht da war, hat sich vom System her für mich niemand interessiert oder es hat nicht, es war keine Relevanz da. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wo brauche ich dann das System, wenn es mich gerade nicht mehr braucht oder nicht mehr irgendwo wichtig hält? So, wo brauche ich das, wenn ich mich eh schon die ganze Zeit frage, nützt es mir gerade und bin ich da zufrieden drin? Und habe dann entschieden, eigentlich brauche ich es nicht und eigentlich will ich es nicht. Und dann ist jetzt auch Schluss einfach.
Wie hat sich das angefühlt, das so zu entscheiden?
Schwierig, weil es hat sich ein bisschen angefühlt, wie so eine Beziehung beenden, weil ich ja tatsächlich einfach dann auch in dieser Freikirche war, seit ich 13, 14 bin und ja auch sehr viele positive Sachen erlebt habe. Und das so quasi zu beenden war irgendwie komisch, weil es ja auch viel von meinem Alltag und von meinem Sozialleben bestimmt hat und das einfach plötzlich nicht mehr zu haben war, auf eine Form befreiend, weil ich ja auch viel Druck davon verspürt habe und ich dann Zeit hatte, eben andere Problemlagen in meinem Leben gerade tatsächlich anzugehen, aber natürlich auch nachtrauern positiven Momenten und Erlebnissen.
An welchem Punkt hast du gesagt, ich bleib nicht mehr?
Ja, bei mir war das, und da unterscheiden sich auch die Stories von Caro und mir ja entscheidend. Also bei mir ist ja quasi der Glaube kollabiert und als Folge davon gab es für mich dann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gar keinen Grund mehr, in der Freikirche zu sein. Ich würde sagen, Glaube und Freikirche an sich standen bei mir auf jeden Fall trotzdem in Wechselwirkung. Und ich würde sagen, dass Freikirche für mich Glauben auf jeden Fall zu sehr krasser verbrannter Erde hat werden lassen und sozusagen das ein bisschen vergiftet hat. Also wenn ich jetzt davon erzähle bei Freunden oder sowas, dann sage ich zwei Punkte eigentlich. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass bei mir glaubensmäßig so viel Gift und so viele Sachen zusammengekommen sind in dem System, aber auch in der persönlichen Erfahrung oder Gotteserfahrung, dass bei mir quasi der Teich, der jetzt für den Glauben steht, einfach gekippt ist. Also da wurde so viel, da sind so viele negative Erfahrungen passiert. So oft hat meine Realität meinem Glaubenskonstrukt nicht entsprochen und so stark widersprochen, dass irgendwann, wie das ja in der Natur auch passiert, der Teich auf einmal komplett kippt. Das war bei mir wirklich ein bisschen explosionsartig oder sehr, sehr schnell. Also ich habe das wirklich, das ist wie so ganz intrinsisch auf einmal von einem auf den anderen Moment gespürt. Und ich wusste so, oh, hier passiert jetzt irgendwas ganz Weltbewegendes bei mir intrinsisch. Ich muss jetzt hier ganz viele Sachen machen. Und dann habe ich meinem Leiter erstmal gesagt, ich muss aus allen Geschichten raus, sofort. Der hat mich zum Glück auch entbunden, aus allem, sofort. Da bin ich dem unglaublich dankbar, dass der mich dann halt hat ziehen lassen und nicht dann noch irgendwie gesagt hat, ja, aber wir müssen hier noch XYZ-Ritual machen und so weiter. Aber ich würde auch sagen, neben dem, dass den Glauben für mich kaputt gemacht hat und ich dann rausgegangen bin, retrospektiv, ich würde sagen, vor allen Dingen dann gegen Ende oder den letzten Jahren, aber eigentlich in der ganzen Zeit habe ich halt in der Freikirche weder Glauben noch Freiheit noch Liebe gespürt, erfahren, irgendwas, sondern entweder es war eine Pseudo-Version oder halt gar nicht da. Und oder gar nicht da im Sinne von, oder ich habe es halt da gar nicht erfahren. Ja, in dem Moment, wo für mich der Glaube kaputt gegangen ist, habe ich dann auch halt Resümee gezogen und habe halt gesagt, so, ja, nee, da muss ich jetzt nicht nochmal hin. Und mich dann halt anderswo auf die Suche nach Freiheit, Liebe und Leben gemacht.
Ihr habt mir vor einigen Wochen bei einer schönen Geburtstagsfeier ein wenig erzählt von euch, von eurer Freundschaft damals und ein paar Gegebenheiten, die ich als widersprüchliche soziale Kontrolle bezeichnen würde.
Mm.
Und die Geschichte, die fand ich so krass. Wollt ihr da mal ein paar Worte über verlieren?
Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich noch, also ich kann da auch was zu sagen, aber ich glaube, ein großer Teil liegt bei dir tatsächlich.
Ja, also es war, glaube ich, in dem System bekannt, wie gut wir befreundet sind. Und ich glaube, da gab es davor schon Kritikpunkte daran, immer. wie
ein Männlein und ein Weiblein.
Genau. Ja, also wie diese Freundschaft.
Die müssen sich hassen oder ficken.
Lange gesagt.
That escalated. Entschuldigung.
Also negativ gesagt, irgendwie ein bisschen schon. Also ich spreche jetzt einfach mal für uns beide in dem Fall. Ich glaube, wir haben beide immer gespürt, dass es von außen nie so ganz als normal angeachtet wird oder dass da immer komische Blicke drauf waren.
Ich glaube auch viel Neid, ehrlich gesagt.
Wahrscheinlich, ja. Aber also von dem, es war nichts Neues, dass irgendwie auf diese Freundschaft ganz komisch geblickt wurde, aber ab dem Zeitpunkt, wo Phil einfach gesagt hat, er hat mit Freikirche und Glauben nichts mehr am Hut, war das nochmal viel mehr und es war natürlich auch in diesem freikirchlichen Kontext viel mehr auf mich fokussiert, weil ich ja dann die Person war, die da noch drin war.
Und ich war ja gar nicht mehr da.
Genau. Das heißt, ich wurde auf der einen Seite von allen Seiten belagert zu Informationen, die natürlich, wie geht's ihm, hast du was von ihm gehört, warum ist es so, redet er noch darüber, wie geht's ihm mit Glauben, glaubst du, er würde wieder hinkommen, alles Mögliche. Und ich war wie so eine Informationsquelle, die ich gar nicht sein wollte, weil mir von Anfang an klar war.
Das klingt sowohl positiv als auch negativ.
Ja. Ja.
In welche Richtung war es für dich?
Für mich war es sehr, sehr negativ, weil ich nicht diese Informationen geben wollte, weil für mich ist eine Freundschaft ja eine Beziehung zu einer anderen Person und das ist was Vertrauliches ein Stück weit auch. Und wenn von beiden Seiten klar ist, dass man das mit anderen Leuten, die damit reinnehmen will, dann ist es auch okay. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass hier Leute dran interessiert sind, wie leben wir Freundschaft oder wie geht's ihm wirklich, sondern wie kommt er wieder zurück in das System und wie kannst du jetzt auch gerade von Nutzen sein, Caro ihn zurückzubringen?
Teil doch mal Gebetsanliegen. So, wir müssen auch gemeinsam für Philemon beten.
Genau, und mir irgendwelche auch Ideen vorgeschlagen wurden, wie man denn ihn wieder in das System reinbringen könnte oder mir einfach Sachen zu Ohren gekommen sind, irgendwo in irgendeinem Sinne ermutigen sollten, von wegen, ja, da arbeiten auch andere Leute dran und machen sich Gedanken darüber, weil es ist ja auch bestimmt dein Ziel, dass er wieder hier mit drin ist, ohne dass mich jemand gefragt hat, ist es überhaupt meine Intention, Philemon wieder in dieses System reinzubringen? Das war die eine Seite und dann ambivalent dazu tatsächlich auch einfach dieses noch mehr Hinterfragen, okay, wenn du so intensiv trotzdem weiter mit ihm befreundet bist, was macht das mit deinem Glauben hier und mit deiner Position in der Freikirche? Kannst du das gerade noch gut vereinen? Nicht, dass du auch dann austrittst und mir auf der einen Seite quasi vorgeschrieben wurde, nicht so viel intensiv Zeit mit ihm zu verbringen, weil erstens, er ist ja sowieso ein Mann und ich bin eine Frau. Zweitens, er glaubt gerade nicht mehr, nicht, dass du auch nicht mehr glaubst. Und auf der anderen Seite, wenn es doch irgendwelche Treffen geben sollte, dann mit einem ganz klaren Zielformulierung und warum betet ihr dann nicht füreinander oder warum schaust du nicht, wie du ihn einladen kannst zu irgendwas und ich nicht das Gefühl hatte, es geht jetzt wirklich irgendjemandem um mich oder um ihn, sondern einfach nur.
Ja.
Ja.
Und übrigens, also bei mir haben sich zwei Leute gemeldet, also zwei Freunde in particular, aber von dem, was ich mitbekommen habe, wie viele Leute gefragt haben, ob Caro oder sonst noch vielleicht manche Freunde, die Leute hatten alle meine Nummer. Ich bin nicht eine Person, die irgendwie auch in der Vergangenheit als super verschlossen gewirkt hat. Jeder hätte mich fragen können. Es wäre einfach nur eine Sache so von, hey, hab dich lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Kam auf breiter Front nichts außer zwei Freunde aus der Freikirche, die dann auf mich zugekommen sind und gefragt haben, so, ja, was denn jetzt geht? Ich finde, das ist auch ziemlich telling eigentlich und auch ein bisschen komisch. Und was ich dann, das ist jetzt ein kleiner Exkurs noch, also wäre Caro nicht da gewesen in der Zeit und mein anderer bester Freund, mir wär's, also für mich wäre das eine so viel schlimmere Zeit geworden. Und vor allen Dingen eine Caro, die einfach mich annimmt und nicht irgendeine Zielsetzung noch hat. Das war für mich lebenswichtig, weil ich habe von einem auf den anderen Tag etliche Freunde, mein ganzes Umfeld, meine ganze Identität, aber ein Großteil meiner Identität, ein Großteil meiner bisher gedachten Zukunft, die ich haben würde, alles verloren. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber halt Caro ist übrig geblieben und noch ein anderer Freund. Und wäre da irgendwas gekommen von, ach ja, hier komm, kannst ja nochmal vorbeikommen oder sowas. Boah. Das, ja, und, genau, einfach krasse Sachen. Deswegen, thank you so much, dass du einfach für mich da warst.
Ich finde es einen sehr, sehr coolen Gedanken, aus dem hoffentlich ganz, ganz viele Hörende lernen. Wenn ihr Freundschaften habt, wenn du Freundschaften hast, überleg dir mal, sind die um der Freundschaft willen oder sind die einfach nur Zweckbeziehung in einer Freikirche oder sind die einfach nur Bekehrungssubjekt oder Objekt im schlimmsten Fall? So, bin ich daran interessiert, wer die Person ist oder bin ich daran interessiert, dass die Person lernt, so zu glauben, wie ich es glaube und die Bibel so zu lesen, wie ich sie lese? Will ich ihr meine Brille aufzwängen oder will ich mit der Person befreundet sein? Das sind für mich zwei sehr, sehr wichtige Unterschiede, unterschiedliche Paar Schuhe, die mir gerade in deiner Geschichte sehr, ja, ein wichtiger Punkt für ganz viele Menschen ist. Ja. Danke.
Absolut. Und da noch einen kleinen Teil draufzulegen, das war der Exkurs, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Ich habe dann Ende des Jahres, wo für mich der Glaube kaputt gegangen ist, habe ich die Freikirche nochmal frequentiert, weil ich da in den Zeitpunkten ein Mädel gedatet habe, was auch so in der Freikirche war und ich für mich ausloten wollte, kann ich denn da sein mit allem, was in mir eigentlich abgeht. Und da sind dann Leute auf mich zugekommen, die in der Zeit nie irgendwie, also mich nie gefragt haben, wie es mir geht, was abgeht, und so weiter. Und die sind einfach auf mich zugekommen. Und dann so richtig so schön Arm auf die Schulter. So schön, dass du jetzt wieder da bist. Ja, und das war's dann aber auch. Es war nicht so, hey, Philemon, ich habe dich lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir? Sondern es kam nur darauf an, dass ich, die Person, die raus ist, direkt wieder schön im System drin ist. So, ne? Und das fand ich so. Das hat mich so wütend gemacht. Und
es wird auch davon ausgegangen. Es wird nicht mehr gefragt,
ja, hey, es wird davon ausgegangen.
Bist du eigentlich wieder da? So, dann. Du bist ja jetzt wieder da, gell?
Ja. Also und das hat mich so wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, hey, du hast mich mit dem Arsch nicht angeschaut, jetzt die letzten 2 Monate, wo es mir komplett wie Dreck ging. Und jetzt legst du mir Hand auf die Schulter und bist wieder mein Best Friend. Also, sorry. Aber, ja.
Was für mich das Ganze irgendwie an dieser Situation irgendwie noch krasser macht, ist, dass ich ja, mehr oder weniger schon den Zielauftrag hatte, dich irgendwie Informationen über dich zu erlangen und dich zurückzubringen und auf eine gewisse Art und Weise Zeit mit dir zu verbringen, so weil das ja ein Weg war, dich zu erreichen. Und dir aber auf der anderen Seite von einer selben Person, die quasi meine Leitungsperson war, aber auch zu dir eine Beziehung hatte, gesagt wurde, dass du den Kontakt mit mir gerade eher meiden sollst. Und wir beide irgendwie eine ganz lange Zeit auch nicht miteinander darüber reden wollen, weil wir nicht wussten, was ist der Stand von dem anderen und den nicht verletzen wollen. Und für mich hat das, als es dann rauskam, und es war tatsächlich erst eine ganze Zeit später, eine Verletztheit kreiert, die davor gar nicht da war, wo wir wieder den Sack zumachen wollen in...
Moment, dieselbe Person hat die gesagt, bring ihn doch zurück, verbring Zeit mit ihm und sag ihm, das ist vorhin, als die Aufnahmepause war, hast du gesagt, ja, im Leitungsteam wird für dich gebetet, sag ihm das doch so. Und dir wurde gesagt, zieh sie nicht raus, oder was wurde dir gesagt?
Naja, so in die Richtung, mir wurde halt gesagt, so ja, Caro, geht's ja nicht gut gerade, genau, schau vielleicht, dass du weniger Zeit mit dir verbringst. Ganz grob gesagt.
Und ungefähr von der gleichen Person. Also natürlich jetzt grob gesagt, jetzt grob vereinfacht von dem Ding, aber so, ihr habt jetzt das Gefühl, da wurde ist einfach ein bisschen mixed.
Ja. Was auch sehr perfide ist, finde ich, dass ich das in dem Moment ja geglaubt habe. Also, dass ich mich dann quasi als Gefahrgut selbst gesehen habe gegenüber einer Freundin. So, das ist ja auch crazy. Also, das ist crazy auf Punkt 1, also wie das verunsichert ich war in der Situation. Ja. Genau, das ist ein starker Vorwurf, dass ich jetzt ein Gefahrgut bin, der Caro dann irgendwie gefährlich werden kann. Und das wie soll ich sagen, dass ich mich selbst in diesem Moment als Problem gesehen habe. Das ist ja crazy, oder?
Ja.
Aus einem System, aus dem ich gerade am Ausbrechen bin, dem glaube ich noch und sagst, lass es sogar über mich sagen, hey, du bist ein Gefahrgut und ich glaube es über mich selbst, ich bin ein Gefahrgut für andere Leute.
Ja.
Das ist crazy.
Caro, magst du noch mal erzählen, über welchen Zeitraum ging diese Phase zwischen Phil ist nicht mehr da und du ziehst auch so deinen Schlussstrich? Wie lange ging das?
Also über ein halbes Jahr tatsächlich. Genau, vielleicht fast eher so ein Dreivierteljahr und genau, ich glaube, 6 Monate waren so am intensivsten von dem, deswegen messe ich das für mich immer in einem halben Jahr, weil es da einfach ja mit mir natürlich auch ganz von Leitungsseite her ganz intensive oder von leitenden Personen ganz intensive Gespräche war, die einfach in ja die missbräuchliche Richtung gehen, wo quasi mir diese Beziehung zu Philemon ja schon auf der einen Seite abgesprochen wurde und das klar als falsch deklariert und dann auf der anderen Seite, okay, aber wenn du da schon gehst, dann muss es einen Nutzen für Gott haben und dann muss es was Positives haben und dann musst du da so und so rangehen und quasi mehr oder weniger subtil ja Verhaltensregeln über diese Beziehung und über mein Handeln diktiert wurden, was sich für mich tatsächlich auch in den Momenten oft gar nicht so angefühlt hat und auch nicht so deutlich war oder deutlich im ersten Moment zu verstehen, weil ich ja in diesem System trotzdem noch eingebunden war und sich für mich diese Gesprächssettings nicht unnormal angefühlt haben und ich einfach auch oft erst später und teilweise auch jetzt noch erst verstehe, wie viel ja missbräuchliche Situationen und wie viele ja Manipulationen da einfach in den Gesprächen auch drin war.
Eben, wenn man jetzt überlegt, dass missbräuchliches Verhalten auch schon bei Bevormundung anfängt.
Ja.
Genau, so das ist nochmal ganz zu, da ganz kurz dazu zu dem Begriff Missbrauch. Das kann ja alles Mögliche schon sein. Und in diesen Fällen hat es halt, sag ich mal, mit Verhalten von Leitung zu tun, die euch in eine Richtung bringen wollte, die euch, sage ich mal, vielleicht dich eigentlich auch instrumentalisieren in dieser Beziehung, dich dann da zwar aussenden, vielleicht auch mit der guten Intention, ja, wir wollen sie empowern, hier zu evangelisieren und Jesus zu Phil zu bringen, aber praktisch gesehen eine Bevormundung.
Ja, und auch halt tatsächlich auf einem
Übergriffigkeit.
Eine Übergriffigkeit und auf einem konstruierten negativen Startpunkt. Also da ist ein Problem und mit dem musst du umgehen. So,
ja,
und
wir
das
haben
Problem,
ja auch lang genug ein Feindbild.
Es gibt ein Problem mit dieser Beziehung. So, und der einzige Weg, damit umzugehen, ist dieser.
Jetzt war die Freikirche, in der ihr beide wart, eine recht große. Habt ihr dazu etwas zu noch irgendwie zu sagen? Weil ich höre Verschiedenes. So, dass einerseits Leute sagen, hey, große Kirche, mega geil, man kann voll coole Events machen. Andere sagen, hat auch eine Schattenseite. Was sagst du dazu, Phil?
Ja, also vor allem der Punkt mit den großen Events ist ein spannender. Also ich war ja ehrenamtlich Teil von einem Welcome-Team-Leiter gewesen.
Also Welcome-Team, für alle, die so große Eventkirchen nicht kennen, ist halt einfach ein Begrüßungsdienst. Also jemand, der halt am Eingang steht, damit sichergestellt ist, dass jeder Gast, der kommt, auch begrüßt wurde.
Genau, also begrüßt, dass quasi der erste menschliche Kontakt zwischen dir und der Kirche quasi gebaut wird. Natürlich auch anders geframed zwischen dir und Jesus, wenn du jetzt Jesus nicht kennen würdest.
Es ist eine Optimierung der User Experience. Es ist Qualitätsmanagement.
Ja, tatsächlich. Und man soll halt ganz viel emotionale Sicherheit geben in so einem Setting. Ich meine, auf der einen finde ich an sich auch gar nicht doof. Ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt neu in einen Handballverein gehe, mir halt jemand sagt so, hey, willkommen im Handballverein.
Und nicht nur begrüßt, sondern halt auch ein bisschen mit dir redet.
Genau.
Dich ausfragt, woher kommst du eigentlich so?
Dann sinkt mein Anxiety-Spiegel ja schon wesentlich.
Ja, so erstmal gut. Wo ist denn da das Problem?
Das Problem liegt ein bisschen darin, glaube ich, welchen Anspruch die Leute dann an das entsprechende Event haben und was da für Register gezogen wird, damit dieses Event noch so perfekt wird. Und da sind mir mehrere Sachen passiert. Eine, die ich mal einfach rausgreifen möchte, ist, mein Team war auf jeden Fall alles andere als perfekt, aber mein Team war ein Zuhause für ganz viele Leute. Und das war auch das, was mir persönlich extrem krass auf dem Herzen lag. Und warum ich dieses Team gemacht habe, ist, dass die Leute Sonntagabend ein Zuhause bei mir haben. Also das To-Do, das war für mich so, das machen wir gerne und da stehen wir auch dahinter. Aber mir war es wichtig, dass die Leute ein Zuhause haben. Und da hatte ich Leute aller Couleur, vom, weiß ich nicht, 25-jährigen Ingenieur zur Abiturientin und so weiter. Und
verstehe ich richtig, dass du da eine Leitungsfunktion in diesem Team hattest? Oder
ja,
warst
genau.
Du einfach Mitarbeiter? Ja,
ne? Nee, genau. Ich war der Leiter und war dann halt auch eben Ansprechperson für Organisationen an irgendeinem Event, also von Welcome Teams. Genau, ich hatte eine Person bei mir im Team, die sozial auffällig war. Und die Person hat's im Team geliebt, hat extrem Gefühl von Zugehörigkeit empfunden, nach eigener Aussage. Und von der Person, der ihre größte Ehre war, es eine Tür aufzuhalten und wieder zuzumachen. Ja, absolut, den hat's absolut gefreut, da diesen Dienst zu verrichten. Und dann hatten wir ein Osterevent und die Person stand an der Tür und hat natürlich, wie sonst auch immer, die Tür auf und zugemacht. Und dann kam eine, ja, wichtigere Leiterin auf mich zu, aus dem ganzen Konstrukt, und hat mich gebeten, die Person doch von der Tür zu entfernen, weil sie ja so einen schlechten Eindruck für die Gäste hinterlassen würde.
No fucking way.
Absolut. Boah. Das ist passiert. Und ich habe das natürlich nicht gemacht. Also so, ich dachte mir so, hey, also so, dann sollen die Leute halt wieder gehen. Also so, das ist mir total egal. Also wenn das die Maßstab ist, wonach wir richten oder was das sein soll, dann möchte ich vielleicht selbst ja auch gar nicht Teil von sein.
Boah, das ist ein Brett.
Das war absolut, das war ein dickes Brett. Und ja, einfach im Umgang dann halt mit Mitarbeitern per se ehrenamtlich war das halt schwierig, weil es ging halt hauptsächlich um das Event, dass das Event steht, dass das Event groß ist. Und wenn bei mir jetzt zum Beispiel im Team das Team eine absolute krasse Leistung gestemmt hat, weiß ich nicht, 6-7 Stunden am Sonntag auf den Beinen war, extrem krass gearbeitet hat und dann irgendwie unter der Woche dann noch irgendein Visionstag oder sowas gestemmt werden musste und ich gesagt habe, hey, mein Team kann nicht mehr, mein Team ist erschöpft, dann wurde so lange auf mich eingeredet, bis dass ich die Leute dann nochmal motiviert, dass da halt am Mittwoch die Leute kommen. Da ging es dann nicht um den einzelnen Ehrenamtlichen, sondern da ging es da darum, dass am Mittwoch da halt 8 Hansel stehen, die halt Hallo sagen. So, und da waren die Hansel scheißegal.
Die sind austauschbar.
Die sind austauschbar. So, komm, Philemon, motivier die doch nochmal, kannst du doch so gut. So, ne, und das, weiß ich nicht, das finde ich mittlerweile halt absolut verwerflich. Also, das fand ich damals schon extrem schwierig. So, aber also keine Ahnung, aber mittlerweile finde ich das wirklich absolut, absolut verwerflich.
Caro, Phil, vielen Dank für diese vielen Eindrücke aus eurem Leben. Die waren sehr, sehr persönlich. Vielen Dank für dieses Vertrauen, was ihr da mitbringt. Jetzt gehen wir eine kleine Abschlussrunde. Ich habe das Gefühl, da waren jetzt sehr, sehr viele Gedanken dabei, wo man echt was von euch mitnehmen kann. Wenn du deine Reise bisher so in der letzten Zeit so betrachtest, was ist für dich das Wichtigste, was du in dieser Zeit gelernt hast, was du irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, hey, das will ich heute nicht missen. Ohne das wäre ich nicht so, wie ich es heute bin, und ich bin krass stolz drauf.
Also ich würde sagen, für mich war ein ganz großer Punkt, der bei mir mit Ausstieg aus Freikirche zu tun hatte, dass ich auf meine eigene innere Stimme hören darf. Und der auch folgen darf und dass die berechtigt ist. Und durch die innere Stimme habe ich mir selbst erlaubt, quasi Sachen zu beurteilen danach, ob sie mir halt eben Leben, Freiheit und Liebe bringen. Ja, seitdem ist das mein Kompass, wonach ich gehe. Wenn nicht Leben, Freiheit und Liebe dabei ist, versuche ich auch nicht dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob es nicht immer 100% klappt bei mir oder mir immer 100% gelingt, aber ich würde sagen, ich bin sehr, sehr viel näher dran und ja, lieb das Leben. 10 von 10.
Was würdest du unseren Zuhörenden auf dem Weg mitgeben? So ein abschließendes Wort an unsere Audience.
Sei kein Arschkeks.
Lieb's.
Amen dazu. Caro, wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich kann mitgehen bei Philemon zu sagen, dass was nicht Liebe und Freiheit bringt. Also ich glaube, was bei mir ganz ja stark war, war diese irgendwo ich sein zu können und zu mir zu stehen. Und ich glaube, das habe ich erst final geschafft, als ich aus dieser Freikirche und dieser Spiritualität raus bin, zu sagen, okay, ich bin so ich und ich kann es auch ausleben und ich kann dazu stehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich entweder irgendwas an meinem Umfeld, an meinen Freundeskreisen verändern muss, die irgendwo mit hinbringen muss oder mich ihnen gegenüber verstellen muss, um da dazu zu passen, sondern ich kann jetzt so sein, wie ich sein will und ich habe nicht das Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch dabei. Genau, und ich glaube, was ich mitgeben wollen würde, wäre tatsächlich irgendwie sich nicht diktieren zu lassen, wie man Beziehungen lebt. Also ich glaube, es war für mich echt mit das schwerste Learning, das nicht zu machen und da auch ja bewusst entgegenwirkend quasi von Anweisungen oder irgendwelchen Impulsen quasi zu handeln, sondern einfach so Liebe gegenüber Menschen zu äußern und Beziehungen zu leben, wie ich das für richtig halte und einfach für Menschen, die merken, sie haben auch Freunde, die irgendwie aus Kirche rausgehen oder von Kirche verletzt sind, will ich wirklich mitgeben, einfach so, bleib in der Beziehung dran, wenn dir was an den Menschen liegt. Geh nicht irgendwelchen Zielen nach, sei nicht irgendwie dran, die Person zurückzubringen, sondern sei einfach da. Also ich glaube, man muss gar nichts machen. Man hat dann immer die Vorstellung, man muss irgendwas tun, irgendwas vermitteln, sondern sei einfach für die Person da.
Es gibt bestimmt Menschen, die würden da jetzt sagen, so wie, ja, ihr seid ja voll eure eigenen Götter jetzt.
Oh, das ist
ich aber sage euch. Oh. Ich weiß, gefährliche Formulierung. Aber meine Meinung ist, ihr könnt auf das, was ihr da gelernt habt, verdammt stolz sein. Und das klingt sehr, sehr stark, klingt sehr, sehr gut. Und wenn es das ist, was ihr auf dem Weg gelernt habt, dann wünsche ich euch da alles Gute auf dem Weiteren. Ich finde es schön, euch zu kennen und mit euch jetzt gerade diese Folge aufgenommen zu haben. Das Hausverbot im Beichtstuhl habt ihr euch verdient.
Ja.
Let's go.
Geil. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch auch auf eurem zukünftigen Weg noch alles Gute, dass ihr viel Liebe und Freiheit erlebt in eurem Leben.
Top. Danke dir.
Abfahrt. Also, vielen Dank, ihre lieben Zuhörenden, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid. Wir haben halt hier jetzt gerade zwei Geschichten parallel miteinander erzählt, die sehr, sehr schön miteinander verflochten waren. Genau, unsere Gäste haben riesengroßen Mut bewiesen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Geschichte auch mit uns teilen in diesem Podcast, dann darfst auch du bei uns zu Gast sein, entweder per Interview oder du schreibst uns deine Geschichte auf und wir machen daraus eine Folge und lesen sie vielleicht vor. Wir gehen dabei wertschätzend um. Ich hoffe, wir waren mit euch beiden jetzt gerade wertschätzend und ihr habt euch wohlgefühlt bei uns. Das ist unser ganz großes Ziel. Gemeinsam ist es unser Ziel, hinzugucken und dort nicht zu schweigen, wo Leute vielleicht auch versucht, also es ist ein bisschen anschuldigend, aber wo man versucht, Leute mundtot zu machen, so ein bisschen. Ja, wird natürlich niemand zugeben, aber wenn man sich nicht mehr traut zu erzählen, dann man darf sich trauen. Genau. Vielen Dank, dass ihr da wart und ja, wir hören uns in der nächsten Folge.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab Hausverbot im Beichtstuhl.